Wir haben jetzt in die Zukunft geschaut, wie wir vielleicht unsere Kommunen aufstellen könnten in Zukunft. Jetzt schauen wir nochmal geografisch in eine andere Ecke, und zwar auf den Kontinent Afrika, weil der nächste Referent dazu Überlegungen anstellen oder was denn der Freihandel, den wir gerade betreiben, von EU-Ebene anderen Ländern macht, wenn wir so Biologie weiter betreiben. Und dazu möchte ich jetzt gerne Herrn Boniface einmal ganz vorstellen.
Ich hatte schon die Befürchtung, dass die Zeit nicht reicht für die Tragweite und die Größe der Materie. Deswegen habe ich gedacht, ich beantworte die Frage von Anfang an. Würde ich mich im Laufe des Referats dann in Details verlieren, hätte ich zumindest nicht. Also, ist der Welthandel gerecht? Nein. Sind Freihandelsverträge mit Entwicklungsregionen Wachstumshelfer? Ja, aber für wen? Damit ist die Frage ein bisschen beantwortet. Sind diese neuen Verträge denn Kolonialismus? Ja. Jetzt darf ich ein bisschen Details erzählen. Also, die Verhandlungen um CETA und TTIP sind sehr bekannt. Aber weniger bekannt sind diese Verhandlungen mit den Ländern außerhalb von den USA und Kanada. So ist es auch, wenn es um Verhandlungen mit den Ländern Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raums geht. Mit diesen Ländern, sogenannten AKP-Ländern, verhandelt die Europäische Union seit 2002. Und die Verhandlungen haben schon früher begonnen als die Verhandlungen mit CETA und TTIP. Und sehr lange Zeit wurden sie hier nicht wahrgenommen. Weil solange Europa von einer Machtposition heraus verhandelt hat und die europäischen Bürgerinnen und Bürger das Gefühl hatten, sie sind eher auf der Gewinnerseite, haben sie sich nicht dafür interessiert. Angefangen sich darum zu kümmern, kam dann in Gang, als TTIP und CETA diskutiert wurden. Jetzt ist es so, dass die EU das Ziel hatte, bis Dezember 2007 diese Verhandlungen abzuschließen. Und die Verträge unter Fach und Dach zu bringen, das ist dazu nicht gekommen. Und die Situation heute sieht aus, dass es nur zwei Regionen gibt, die ein umfassendes Abkommen mit der Europäischen Union abgeschlossen haben. Das ist einmal die Region Karibik, außer Haiti, und das ist in Afrika die Region der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika. Darüber hinaus gibt es ein Abkommen mit Westafrika, ECOWAS, was 2014 unterzeichnet wurde von einigen Ländern, aber bis heute nicht ratifiziert wurde und als solches auch nicht in Kraft getreten ist, weil es Widerstand gibt von Ländern wie Gambia oder Nigeria. Es gibt ein Abkommen, was die EU in ihrer Propaganda gerne als Abkommen mit Zentralafrika darstellt, aber das ist ein Abkommen, ein Interimsabkommen mit einem einzigen Land, Kamerun. Das gleiche gilt auch für die Region Süd- und Ostafrika mit Ländern wie Zimbabwe, Sambia, Malawi. Dort ist auch ein Interimsabkommen zustande gekommen, aber nur von ein paar Ländern getragen. Und es gibt ein regionales Abkommen mit Ostafrika, das auch allerdings nur von Kenia und Ruanda bis jetzt unterzeichnet wurde und nicht von allen anderen. So dass, wenn man auf die Afrika-Karte heute blickt, im Blick auf Handel und Zugang zum europäischen Markt, weil das ein Teil dieser Verhandlungen geht, es ging, das Angebot der EU war sozusagen, die Länder würden die präferentiellen Zugänge zum europäischen Markt behalten, den sie bis jetzt hatten. Und im Gegenzug würden sie ihre Märkte öffnen für europäische Konzerne. Zwischen 75 und 82% gezogen. Warum ist der Widerstand zu diesem Abkommen so groß und der besteht fort, vertreten durch Länder wie Tansania oder Nigeria? Die Propaganda der EU lautet, durch diese neuen Freihandelsabkommen soll dafür Sorge getragen werden, dass die Länder Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raumes besser integriert werden in den Weltmarkt, um Wachstum anzukurbeln, da haben wir das, Wachstum, und dadurch werden sie besser in der Lage sein, ihre Probleme zu lösen, auch die Probleme für die Kommunen. Und zweites Ziel sollte sein, regionale Integration voranzubringen. Aber alle Studien, die unabhängige Stellen gemacht haben, die wir selbst auch durchgeführt haben im Laufe der Jahre, in denen wir diese Verhandlungen begleitet haben, haben gezeigt, dass diese Abkommen sehr negative Auswirkungen auf die Länder haben würden. Erstens im Bereich der Ernährung, wenn wir das Beispiel Westafrika nehmen, wenn das Abkommen in Kraft treten würde heute, würde Nigeria die Zölle senken müssen und dadurch werden die Hähnchenteile aus der EU, die heute Nigeria nicht betreten wegen Importverbot, sie würden ganz legal nach Nigeria gehen und dadurch würden die nigerianischen Produzentinnen einfach verdrängt vom Markt, von heute auf morgen. Und die Länder, die Importverbote heute nicht haben, erleben schon diese Effekte. Ghana, die Elfenbeinküste, Kamerun hat das bitterböse erlebt, aber hat ungesteuert. Das ist der Punkt. Und das kann man buchstabieren mit Blick auf andere Produkte wie Tomaten, Milch und so weiter und so fort. Es gibt ein Problem im Bereich der Industrialisierung. Wenn wir zum Beispiel uns angucken, was auf Europa zukommt und die Migration, den Druck von jungen Menschen, eines der Probleme ist, dass durch die Exportorientiertheit der Volkswirtschaft in Afrika oder Exporte, die vor allem auf Rohstoffen basieren, entsteht kaum Arbeitsplatz für all diese jungen Menschen, die es dort gibt. Es gibt Länder, die Bemühungen in Gang gesetzt haben, im Bereich der sogenannten Soft-Verarbeitung Arbeitsplätze zu schaffen. Und die Liberalisierung, die jetzt verhandelt worden ist, sie betrifft genau diese Bereiche der Soft-Industrie, Verarbeitung von Nahrungsmitteln, Produktion von Medikamenten, Zement und so weiter und so fort. Würden diese Abkommen in Kraft treten in all diesen Ländern, hätten die Produzentinnen in diesen Ländern keine Chance, der Konkurrenz aus der EU standzuhalten. Im Bereich der regionalen Integration, das habe ich schon erwähnt, ist das so, dass die Europäische Union in diesen Verhandlungen Regionalintegration nur als Schritt zur Weltmarktintegration verstanden hat, definiert hat. Einen gemeinsamen Außentarif wird definiert für diese Länder und es soll dazu dienen, dass der Handel mit der Europäischen Union einfacher wird. Aber Regionalintegration, wie wir sie verstehen, soll dazu dienen, dass der binnenafrikanische Handel, der im Moment sehr schwach ist und nur 9% des Gesamthandels des Kontinents betrifft, zumindest südlich des Sahara. Im Norden ist das noch schlimmer, er betrifft nur die Länder von Maghreb, haben nur 3% Handel unter sich. Alles andere ist Richtung Europa. Und regionale Integration, wie Sie verstehen, soll dazu dienen, dass dieser binnenafrikanische Handel zunimmt. Aber wenn diese Verträge umgesetzt werden, würde genau das Gegenteil geschehen. Der Handel zwischen Nigeria und Mali würde abnehmen und der Handel zwischen Senegal und Burkina Faso zum Beispiel würde das Gleiche erleiden. Aber was die EU unterstützen will, ist, dass immer mehr, vor allem billige Rohstoffe nach Europa kommen. Aber um das zu verstehen, wie perfide das ist, muss man sich vor Augen führen, welche Unternehmen in Afrika etabliert sind, und die für den europäischen Markt produzieren. Wenn Sie das Beispiel Kenia nehmen, das ist Ihnen bekannt, dadurch, dass Sie in den Supermärkten Kenia-Bohnen sehen, zu Valentine Day schenken Sie Schnittblumen aus Kenia und so weiter und so fort. 86% von Unternehmen, die in Kenia Blumen produzieren für den europäischen Markt, sind europäische Unternehmen. Die Besitzer sind aus den Niederlanden, aus England. Aber es gibt ein paar kenianische Eliten, die daran beteiligt sind. Aber das macht das Ding nicht besser. Also, diese Europa-Orientierung hat auch diesen Hintergrund, aber die regionale Integration, wie sie gefördert werden sollte, sollte eigentlich das Gegenteil bewirken, dass die Beziehungen zwischen den Ländern auch mit Blick auf Komplementarität in der Produktion, in der Verarbeitung immer stärker wird. Dann gibt es eine Konsequenz im Blick auf Staatseinnahmen. Und zwar, eine der ersten Konsequenzen dieser Abkommen würde sein, dass sobald diese Abkommen in Kraft treten, die Länder anfangen, Zölle abzubauen. Und das würde bedeuten, für alle Waren aus Europa, die nach Afrika gehen, werden die Zölle gesenkt und bis zum 20. Jahr der Umsetzung dann komplett abgeschafft. Das würde die Finanzen der Staaten, aber auch die Finanzen der Kommunen sehr stark betreffen in Afrika, weil einfach Staatseinnahmen wegfallen würden. Jetzt sagt die EU, wir würden ein paar Kompensationen entwickeln, zum Beispiel durch einen Fonds. Aber die Studie hat gezeigt, im Blick auf Westafrika würde die EU 5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen für 5 Jahre. 15 Länder von Westafrika. Wenn man das ganz genau berechnet, Ghana würde mehr als 300 Millionen Euro pro Jahr verlieren durch den Zollabbau. Von diesem europäischen Fonds würde Ghana nur 75 Millionen Euro bekommen. Das steht in keinem Verhältnis. Das sind die Probleme, die sich damit ergeben. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, braucht man nicht mehr darüber zu diskutieren, ist dieser Handel, der so gestattet wird, gerecht oder ungerecht? Die Frage lässt sich von alleine beantworten. Aber wichtig ist, zwei Dinge vor Augen zu führen. Das erste, Wachstum, Ankurbelung als Propaganda für Liberalisierung, das ist nicht neu in Afrika. Die afrikanischen Länder liberalisieren schon seit mehr als 30 Jahren. Das hat mit den Strukturanpassungsprogrammen angefangen, die jetzt in Griechenland oder in Zypern praktiziert werden. In Afrika oder in Lateinamerika, das ist seit 1980. Durch diese Liberalisierung gab es immer schon Wachstum, gab es zwar Wachstum, aber dieses Wachstum ist nur einer kleinen Elite in Afrika zugute gekommen, die superreich geworden ist, aber dieses Wachstum ist auch Konzerne zugute gekommen, global agierenden Konzernen. Und da sind diese Konzerne, die hinter den neuen Handelsverträgen auch sind. Einer der Bereiche, die Sie interessieren, und das ist die Verbindung vielleicht zwischen einer Kommune in Burkina Faso und Nürnberg oder einer anderen Kommune hier, ist, dass diese Abkommen eine sogenannte Rendezvous-Klausel beinhaltet. Und die Rendezvous-Klausel beinhaltet unter anderem die Verpflichtung über Themen wie Dienstleistungen, öffentliches Beschaffungswesen, Wettbewerbsregeln, Investitionsregeln. Wenn Sie zum Beispiel öffentliches Beschaffungswesen nehmen, das würde bedeuten, wenn Burkina Faso da mitmacht und liberalisiert, jede Kommune in Burkina Faso, die eine Schule oder ein Krankenhaus bauen will, soll die öffentliche Ausschreibung öffentlich machen für europäische Unternehmen. Das heißt, Unternehmen auf Burkina Faso würden direkt in Konkurrenz treten mit Konzernen aus Deutschland, aus den Niederlanden und so weiter und so fort. Dass die Konzerne aus Burkina Faso keine Chance haben, kann man dadurch erklären, dass was zum Beispiel Zugang zu Kommunikationsmitteln wie Internet und so weiter und so fort, die Chancen nicht gleich sind zwischen dieser Konzerne und hier. Mein letzter Satz ist, wenn ich zu Veranstaltungen komme, auf kommunaler Ebene, freue ich mich einerseits, Gedanken mit Menschen auszutauschen. Andererseits habe ich eine gewisse Frustration entwickelt in Deutschland. Weil wenn wir über globale Themen diskutieren, auf kommunaler Ebene, hören wir oft zu hören, schön und gut, dass Sie solche Analysen machen, aber wir sind als Kommune nicht zuständig dafür. Das Land ist zuständig. Und auf Landesebene sagen Sie nein, der Bund ist zuständig. Und auf Bundesebene sagen Sie nein, was ist auf europäischer Ebene verlagert worden? Und spätestens auf europäischer Ebene ist keine mehr zuständig. Meine Provokation an Sie ist, betrachten Sie sich selbst nicht als politisch agierende Subjekte, wenn Sie nicht in der Lage sind, Regeln zu verändern, die definieren, wie die Dinge zu laufen haben.